Willkommen im neuen Jahr und zur neuen Folge von FMCG Dachvibes. Und das in neuer Besetzung. Ab sofort sind wir zu dritt unterwegs, um euch die spannendsten Einblicke aus der FMCG-Welt zu liefern. Mit dabei Nina Asche von Polter. Sie startete ihre Karriere auf Herstellerseite bei P&G. Nach Marketing- und Kommunikationsstationen, unter anderem bei Axel Springer, ist sie bei Bonial und treibt dort die Vermarktung von Markenherstellern im Handelsumfeld. Zudem engagiert sie sich im BVDW, wo sie die Entwicklung von Retail Media aktiv mitgestaltet. Herzlich willkommen, Nina.
Vielen Dank und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Natürlich bleibt unser bewährtes Duo mit Finn Huch und Daniel Hohorst an Bord.
Wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Mit 37 veröffentlichten Folgen hat sich FMCG Dachvibes Hilfe für EntscheiderInnen im FMCG-Sektor etabliert.
Unser Ziel bleibt klar. FMCG Dachvibes ist der Podcast für alle, die Trends im FMCG- und Handelsumfeld entdecken wollen. Hier liefern Branchenexperten kompakte und praxisnahe Insights.
Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und alle Interviewpartner und auf ein gutes 2025.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und gute Vibes fürs neue Jahr.
FMCG Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Wie wichtig Marktforschung für den Erfolg von Marke ist, hat Thorsten Schuh am eigenen Leibe mit seiner Brand Hans Rahnke erfahren. Mit der Testers Society bietet er nun einen Service an, von dem andere Marken profitieren können. Im Gespräch mit Nina Ascheron-Polter nimmt er euch mit hinter die Kulissen von Testers Society.
Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von FMCG Dachvibes. Heute mit Thorsten Schuh, dem Food-Startup-Gründer von Hans Rahnke, bei dem die Weiterentwicklung seines Produktes zu einer neuen Business-Idee geführt hat im Bereich der Marktforschung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Thorsten.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auch darauf, welche Fragen du heute für uns vorbereitet hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Lieber Thorsten, wo erwische ich dich gerade? In welcher Stadt bist du momentan?
Ich bin in Siegen, also so am südlichen Zipfel von NRW in Richtung Hessen. Und hier habe ich gegründet, hier habe ich studiert, hier ist mein Firmenstandort und genau, hier bin ich immer noch geblieben.
Du bist Gründer von Hans Rahnke. Könntest du den Hörerinnen und Hörern, die hier eine vage Erinnerung haben, noch einmal Hintergrund geben zu dem Produkt? Was das Produkt ausmacht und wie es hier zur Gründung kam.
Ja, gerne, gerne. Bei mir war es so, dass ich im Studium schon gerne eine Firma gründen wollte. Also ich habe einfach gemerkt, da ist das Interesse da und dann habe ich nach einer Idee gesucht. Und mit einem Studienkollegen damals haben wir dann angefangen, erstmal ein Kochbuch zu machen rund um gesunde Ernährung mit Hülsenfrüchten als Basis. Und als er dann irgendwann aus der gemeinsamen Idee so ein bisschen ausgeschieden ist, habe ich gedacht, ein Kochbuch ist nett, aber ich habe eigentlich selbst gar keine Zeit mehr zum Kochen. Also wäre es doch viel passender und besser, wenn ich für meinen Büroalltag, wo ich immer Probleme habe, was Vernünftiges zu finden, eine Mahlzeit hätte, die ganz schnell und einfach zubereitet ist. Und so ist quasi die Grundidee zusammengekommen und dann habe ich damit einfach mal gestartet, habe es entwickelt und dann mit einer Crowdfunding-Kampagne quasi das Ganze losgetreten.
Wie genau bist du hier gestartet? Wie bist du vorgegangen?
Ganz simpel. Also ich habe die Zutaten einfach online im Internet bestellt. Getrocknetes Gemüse, Gewürze, den Couscous, den ich nutze, der ist aus roten Linsen und Kichererbsen, dadurch sehr protein- und ballaststoffreich. Und den hatte ich noch von der Biofach, da sind wir damals gewesen, um uns so ein paar Produkte mal anzuschauen. Und dann habe ich einfach wild drauf losgemischt, sage ich mal. Also ich habe wirklich einfach mir drei Geschmacksrichtungen überlegt. Damals zum Start war es Steinpilz-Chili-Curry und eine mediterrane Variante. Und habe dann meine WG und meine Freunde probieren lassen, um dann nach und nach so immer mehr Verbesserungen quasi für die Rezeptur mit einzubringen.
Und du bist dann ja auch schnell auf die Verpackung mit Glas gekommen. Das habe ich zumindest auch als sehr innovativ empfunden.
Genau, also bei mir war es so, dass ich überlegt habe, was kann ich für eine Verpackung wählen. Zum einen auch, was sieht schön aus, wie kann man auffallen und was ist ein bisschen was Besonderes. Und dann ist es ganz am Anfang das Glas geworden. Ein sehr großes Glas mit einer sehr großen Portion, muss man sagen.
Die dann auch satt macht.
Ja, die war schon sehr viel. Also das war schon eher so, wenn man 2 Meter groß und 2 Meter breit ist, dann war das eine gute Portion. Das habe ich dann auch sehr oft als Feedback bekommen, dass die meisten doch 2-mal davon essen. Aber ich war zu der Zeit auch 6-mal die Woche beim Sport. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen als eigenen Maßstab genommen. Und der war vielleicht ein bisschen hoch für den Durchschnitt. Aber genau, man konnte es direkt im Glas aufgießen. War allerdings auf der einen oder anderen Seite nicht ganz so optimal, weil es die Abfüllung auch sehr verkompliziert hat. Und da musste man dann irgendwann mal 2-3 Schritte weiterdenken.
Dann kam ja auch für dich der nächste Schritt, dass du dich bei der Höhle der Löwen beworben hast. Da warst du dann auch. Kannst du uns davon erzählen?
Genau, also bei mir ging das relativ schnell. Ich habe ja eben schon kurz die Crowdfunding-Kampagne angerissen. Das war im Dezember 2020, ist die fertig gewesen, auch sehr erfolgreich. Und quasi mit dem Start sind wir bei der Höhle der Löwen gelandet. Mehr oder weniger durch Zufall, wir sind da gecastet worden. Und das war dann schon im März, also 3 Monate, nachdem wir überhaupt erstmal das erste Produkt auch nur vorverkauft hatten. Wir waren noch nirgendwo in den Märkten. Und da habe ich dann den Pitch vor der Jury gehalten, beziehungsweise vor den Löwen. Und sowohl Nils Klagau als auch Ralf Dümmel waren dann sehr interessiert und haben sich so ein bisschen gebettelt und das Angebot, was ich gemacht habe, quasi nacheinander immer weiter verbessert. Am Ende des Tages habe ich mich dann für den Ralf entschieden und dann sind wir den Weg gemeinsam gegangen.
Was waren dann die nächsten Schritte? Was war dein Ziel, auch nachdem Ralf Dümmel eingestiegen ist?
Wir hatten natürlich in der Verhandlung schon überlegt, okay, was sind die Ziele, was wollen wir, wo wollen wir hin, was ist mit dem Produkt vor allem auch. Und da wurde ganz schnell klar, dass wir damit natürlich in den LEH wollen, deutschlandweit in die Supermärkte. Aber auch, wie eben schon gesagt, das Produkt habe ich selbst zu Hause entwickelt. Mir war klar, da ist definitiv Verbesserungspotenzial, weil ich habe BWL studiert und komme überhaupt nicht so aus der Ernährungsrichtung. Und da habe ich dann auch gesagt, wir müssen da auf jeden Fall an die Rezeptur dran. Das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, wir haben die Zeit genutzt, um das Produkt einmal weiterzuentwickeln und haben die Rezeptur dann ja mit einem Partner zusammen angepasst. Und die Verpackung musste auch ein bisschen geändert werden. Wie eben schon gesagt, das Glas war zwar wunderschön, aber ja, die Abfüllung, die dauert doch sehr, sehr lange und das war dann im großen Stil nicht möglich. Und dann haben wir uns damals für eine sehr nachhaltige Lösung entschieden, die mit kompostierbarer Folie und einer Pappschale auskam. Wobei wir da festgestellt haben, auch da gab es dann ein paar Schwierigkeiten, weil das von der Siegelung nicht ganz so optimal war. Aber das war dann am Ende des Tages so der Startschuss und die Zeit, die wir genutzt haben für Vorbereitungen, für Vertriebsgespräche, bis es dann wirklich zur Ausstrahlung kam.
Du hattest ja auch gesagt, dass dir wichtig war, auch den Geschmack deines Produktes zu verbessern. Wie bist du hier vorgegangen?
Das war am Ende des Tages dann eine Zusammenarbeit mit Ralf, seinem Team und vor allen Dingen den Kontakten, die sie auch haben. Wir haben dann mit Fuchs zusammengearbeitet, die ihr Laborteam hört sich so überzogen an, aber am Ende des Tages wird es natürlich genauso gemacht. Man hat Lebensmittel, Techniker, die ausgebildet sind, die genau wissen, wenn man was zusammenmischt, wie schmeckt das, welche Konsistenz ergibt das auch, wie funktioniert das am Ende des Tages im Produkt. Und da haben wir natürlich zusammengearbeitet. Das heißt, unter den Vorgaben, die wir gemacht haben, wurden dann erste Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Die haben wir dann erhalten, dann haben wir die verkostigt und haben dann am Ende des Tages gesagt, na, es müsste noch eine Nuance in die oder in die Richtung gehen. Und dann haben wir mehrere Runden gemacht, bis wir gesagt haben, mit dem Produkt sind wir jetzt soweit zufrieden.
Und wie hat das dann im Markt resoniert? Wie ist das angekommen?
Anders als wir erwartet haben. Wir haben natürlich immer im Kreis getestet. Also ich habe immer das Team gehabt und auch Ralf Dümmels Team. Das heißt, wir haben immer mit so 20 Leuten jede Sorte probiert und sind am Ende des Tages auch mit einer Mehrheit zu dem Schluss gekommen, das schmeckt, das kann man auf jeden Fall so verkaufen. Und der Markt hat ein bisschen anders reagiert. Also wir haben, nachdem wir ein halbes Jahr am Markt waren, dann mal eine kleine Marktforschung gemacht, weil wir gemerkt haben, die Wiederverkaufszahlen, die sind irgendwie nicht so, wie sie sein müssten. Und wir sind davon ausgegangen, durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie war alles teuer geworden. Und wir mussten auch selbst sehr teuer verkaufen leider, weil wir keine andere Möglichkeit hatten und haben gedacht, naja, es ist relativ teuer, das wird dazu führen. Und gleichzeitig, wie gesagt, das mit der Verpackung hatte nicht ganz so funktioniert. Da hat man auch daraus gelernt. Und das waren die Gründe, die wir gedacht haben, die ausschlaggebend sind. Und dann kam im Test raus, dass nur 20% der Tester den Geschmack unserer Mahlzeiten überhaupt mochten. Und da haben wir gemerkt, okay, da haben wir uns mal sehr verschätzt, haben im Kleinen getestet und im Großen war die Reaktion dann doch eine ganz andere. Und da mussten wir dann reagieren.
Wie hast du dann konkret reagiert? Was hast du gemacht?
Ich habe tatsächlich einen sehr harten Cut gesetzt und habe gesagt, das Produkt, wie es jetzt ist, ist teuer, uns schmeckt den Leuten nicht. Das heißt, das können wir in der Kombination nicht weiter anbieten. Das macht einfach keinen Sinn. Wir haben es dann nicht mehr nachproduziert und nicht mehr am Markt angeboten in der Variante und stattdessen nochmal eine komplette Neuentwicklung angestoßen. Also ich habe wirklich die Rezeptur überarbeitet. Vorher, das war, ich sag mal, ein bisschen eher wie ein Couscous-Salat. Da war keine Soße oder Ähnliches bei und das war mir dann das Wichtigste, dass man da wirklich beim Aufgießen auch eine Soße hat, die entsteht. Und hab dann mir Partner gesucht, die die Entwicklung mit mir gehen, die da wirklich nochmal Zeit und Arbeit reinstecken am Anfang als Vorlauf und haben dann auch wirklich ein sehr tolles Produkt entwickelt in 3 neuen Geschmacksrichtungen. Curry ist geblieben, dafür gibt's jetzt aber Sweet Chili und Veggie Bolognese und das ist wirklich, also ich war selber sehr, sehr überrascht, was doch geht an so einem Produkt, was man da mit einem reinen Aufgießen hinbekommen kann, geschmacklich und auch von der Konsistenz. Und dann war aber klar, wir machen nicht denselben Fehler nochmal, sondern wir testen diesmal vorher, ob es den Leuten denn auch schmeckt und ob der Markt sagt, das ist ein gutes Produkt, das würde ich kaufen. Und daraufhin haben wir geschaut, eine Marktforschung über ein Institut war viel zu teuer in der Phase für uns. Da hattest du Angebote für 100 Kundenmeinungen von ungefähr 15.000 Euro, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist schön, dass man das dann testen kann, aber 100 Kundenmeinungen ist irgendwie ein bisschen wenig und 15.000 Euro irgendwie ein bisschen viel. Und da ich nichts gefunden habe, habe ich dann gesagt, ich starte einfach selbst eine Marktforschung. Ich suche mir die Tester, die Pakete schicke ich dann raus und dann konnte ich es für einen Bruchteil mit sehr viel mehr Feedback umsetzen.
In welcher Zeit hast du das aufgesetzt?
Das war im Jahr 2023 im August. Also genau, in der Sommerzeit. Wir hatten da die erste Testabfüllung realisiert mit dem Abfüller, den wir gefunden haben, um zu schauen, ob das maschinell alles funktioniert. Und da habe ich gesagt, perfekt, weil die Ware kann ich dann direkt nutzen. Mussten zwar noch Etiketten mit der Hand draufgeklebt werden, das war dann spannend, bei 2000 Stück hat einen Moment gedauert, aber ansonsten hatte ich die Ware schon da, wie sie dann halt auch hinterher am Markt angeboten werden sollte.
Und dann aber auch die Verprobung als solches. Also du hattest die Idee gehabt, wie genau bist du vorgegangen, dass du dann auch die Tester identifiziert hast, dass du für dich erstmal den Startschuss für diesen neuen Weg als solches geebnet hast?
Das war zum Glück für mich relativ einfach, weil wir natürlich eine gewisse Kundenbasis auch hatten. Also es war sowohl über die E-Mail-Kontakte, die wir im eigenen Online-Shop hatten, sind wir natürlich rausgegangen, haben das Ganze kommuniziert und gesagt, pass auf, wir sind gerade dabei, was Neues zu machen. Wer interessiert ist und gerne möchte, der kann sich hier eintragen in einem Formular und dann schicken wir ihm die Sachen zu. Er muss nur im Nachgang eine Umfrage ausfüllen. Genauso haben wir es natürlich über Instagram kommuniziert, wo wir auch immerhin 2100 Follower haben und haben dann auf dem Wege aber nicht so viele erreicht, wie wir gerne wollten, weil das Ziel war, das an 500 Personen zu verschicken. Und deshalb bin ich noch in der Uni gewesen, bin noch in der CrossFit-Box gewesen, habe das Ganze noch ich sag mal, bepartnerten Supermärkten auch vorgestellt und habe halt auch versucht, stationär ein paar Menschen noch zu erreichen und das Ganze zu kommunizieren.
Für mich wäre noch interessant, bei der Auswahl der Tester kann man ja durchaus auch einen Bias haben, ne? Also auch wenn sich ein Tester anmeldet für eine bestimmte Produktkategorie, also dass der auch immer ein Stück weit so eine Gefahr, so eine Art Selbstselektionsbias reinzubekommen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Suppen schon mag, dass ich dann wahrscheinlich auch das Produkt dann nochmal besser bewerte. Wie bist du konkret vorgegangen, um einen solchen Bias auszuschließen? Beziehungsweise wie hast du dir auch Marktforschungswerkzeug in deine Toolbox geholt, um hier ein tragfähiges Produkt als solches auch entstehen zu lassen?
Ja. Bei uns ist natürlich im Test so gewesen, klar, die wir angeschrieben haben, die schon bei uns im Shop gekauft haben, die waren ja schon mal interessiert an unserem Produkt. Das heißt, das war jetzt eine Zielgruppe auf der Seite, wo wir wussten, die möchten gerne unsere Produkte haben. Das war aber auf der einen Seite wichtig, weil wir dann einen Vergleichswert hatten mit Menschen, die das Alter auch schon kannten und dann auch wirklich das in ein Verhältnis setzen konnten. Auf der anderen Seite hatten wir aber, wie eben schon angesprochen, auch noch ein paar stationäre Kontakte. Und das war vor allen Dingen in der Uni. Da habe ich einfach einen Stand aufgebaut und da konnten Menschen dann vorbeikommen, konnten probieren. Und dann habe ich denen halt gesagt, hier bitte nehmt einfach noch für zu Hause einen Becher mit, nehmt hier den Zettel mit, da steht einmal drauf, wie ihr zu unserem Fragebogen gelangt, mit einem QR-Code auch ganz simpel, damit ich da auch nochmal eine ganz bunt gemischte Klientel habe, weil über die Menschen wusste ich ja nichts. Das waren einfach welche, die zum Stand gekommen sind, die erstmal neugierig waren. Und auf der anderen Seite dann auch, wie eben angesprochen, noch im CrossFit-Bereich. Und da war es so, dass das kein normales Training in der Box war, wo, sage ich mal, nur 20 Leute oder ähnliches gewesen wären, sondern das war ein Wettkampf. Also so ein, ich glaube, ein Hyrox oder so. Ich bin da nicht so ganz in der Welt drin. Ich weiß nur, dass das zumindest ein Wettkampf in dem Bereich ist. Und die hatten für die Pause zwischendurch was gesucht. Und das passte dann natürlich super. Das ist jemand bei mir aus dem Bekanntenkreis. Und da habe ich gesagt, du, klar, stelle ich mich gerne hin. Dann haben eure Teilnehmer was zu essen. Und ich habe Menschen, die ich erreiche für Feedback. Und da bin ich dann auch den Weg gegangen. Das heißt, wir haben es hinbekommen, eine Gruppe zu haben, wo wir wussten, die sind schon affin für unsere Produktidee und gleichzeitig aber auch völlig Unbekannte zu erreichen. Und das war in etwa halbe halbe. Also von den 500 Menschen, die wir erreicht haben, waren 250, die schon mal bei uns Kunde waren und 250, die halt völlig fremd waren.
Naja, prima. Und dann habt ihr genau auch nochmal Akquise und Retention gut berücksichtigen können. Das heißt, diese Maßnahme hat ja dazu geführt, dass du dein bestehendes Produktportfolio bei Hans Ranke optimieren konntest. Damit ja aber nicht genug. Dich hat das Thema ja schon interessiert und du hast gesagt, du möchtest das gerne weiterentwickeln.
Genau, also ich habe damals schon so im Hinterkopf gehabt, dass ich verwundert war, dass es eigentlich nicht so wirklich eine Lösung in dem Bereich gab, die, ich sag mal, Marktforschung doch ein bisschen ein Stück bezahlbarer macht. Beziehungsweise die Lösungen, die angeboten wurden, die waren dann häufig auch einfach nicht individuell genug. Da hatte man dann entweder einen vorgefertigten Fragebogen und musste dann doch nochmal extrem viel on top zahlen. Den Marktforschungspartner, den wir damals hatten für den ersten Test, das war GoToMarket, die waren in der Zwischenzeit aber leider pleite gegangen. Das heißt, es fehlte so ein bisschen was am Markt. Und daraus ist ja bei mir in der Not quasi die Eigenumsetzung entstanden. Und das hat mich nie so richtig losgelassen, sondern ich habe das ganze Jahr über eigentlich gedacht, da muss doch irgendwie eine Möglichkeit bestehen, das auch für andere anzubieten. Und genau, deshalb hatte ich vor, ja, ich sag mal so 7-8 Wochen die Idee, dass ich mich einfach mal ransetze und schaue, ob ich es auf die Kette bekomme, eine Community aufzubauen, die als Tester funktioniert, sodass ich dann anderen Marken anbieten kann, dass wir durch die Community sehr schnell quasi eine Marktforschung starten können, weil wir die Tester schon da haben. Und wenn wir jetzt eine Box starten, also der Gedanke ist so eine Auflage mit 500 Stück, dann können wir die sofort rausschicken, weil wir haben 640 Anmeldungen für Tester in 3 Wochen generiert. Das heißt, der Gedanke, das für andere anzubieten, ja, den habe ich dann einfach so umgesetzt, dass ich gesagt habe, ich setze ein Formular auf und wenn ich Tester finde, dann mache ich weiter damit und vertiefe das Ganze.
Hier für mich auch nochmal die Frage der Selektion der Teilnehmer. Also da wirst du ja wahrscheinlich dann auch Wert drauf legen, das entsprechend ja noch stärker zu verfeinern, dass du auch wirklich sicherstellen kannst, dass die Zielgruppe divers ist und repräsentativ.
Genau. Also im Moment ist es so, dass die Personen, die sich bei uns angemeldet haben, aus allen möglichen Bereichen kommen. Da ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben eine Basis von 3000 Testern und könnten hier ganz extrem zielkundenspezifisch nur in der Sportrichtung oder sowas forschen. Das ist aber auch gar nicht das Thema, weil bei uns geht es vor allem darum, dass wir sagen, die Produkte, die wir haben, denen möchten wir eine Präsenz bieten, die sehr breit abfragen kann. Das heißt, wo man wirklich sagt, da sind Menschen zwischen 20 bis 65 dabei, aus der Stadt, aus dem Dorf, aus der Vorstadt, mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und zwar deshalb, weil am Ende des Tages auf dem Markt genau die Situation auch herrscht. Also klar, wenn du einen Online-Shop hast, dann kannst du sehr zielgerichtet die Menschen, die du als eigene Zielgruppe identifiziert hast, ansprechen. Die Frage ist aber immer, ist die eigene Zielgruppe, die du identifiziert hast, wirklich die Zielgruppe? Gibt es vielleicht darüber hinaus noch weitere? Und wenn du in den Supermarkt willst, dann sieht das nochmal ganz anders aus, weil da laufen alle Menschen rum. Alle verschiedenen Eigenschaften findest du da quasi auf einem Fleck. Und da musst du auch wissen, wen spreche ich genau an, auf welche Art und Weise und wie viel Prozent der Gesamtmasse, sage ich mal, nicht nur aus der eigenen Zielgruppe, sind denn an meinem Produkt eigentlich interessiert.
Was ist die Gratifizierung der Nutzer? Also welches System hast du etabliert, damit die Tester daran teilnehmen? Also wie genau ist da der Ablauf? Das heißt, die Tester sagen, sie haben Lust mitzumachen. Wie genau ist dann der weitere Ablauf?
Genau, also das habe ich auch bewusst sehr einfach gehalten. Ich habe natürlich auch so ein bisschen mal rechts und links geschaut. Die ein oder andere Plattform, die auch so Tests anbietet, sage ich mal, die gibt es schon. Die sind immer sehr, sehr exklusiv. Da hat man ein Bewerbungsverfahren, da wird sehr streng ausgewählt, wer da überhaupt mitmachen darf und dann am Ende was erhält. Und so eine Situation möchte ich nicht, weil auch das ist ja wieder nicht nah am Markt am Ende des Tages. Also das, worum es mir geht, ist, eine möglichst einfache Verbindung zwischen Marken und Testern zu schaffen und für Tester die Möglichkeit zu bieten, sie können bestellen. Also wir haben eine Produktauflage, da kommen 5 Produkte in eine Box. Am Anfang wird das einmal monatlich umgesetzt und die 500 Produktboxen, wenn die weg sind, sind die weg. Und die Auswahl der Tester ist da wirklich so simpel, wie man es auch im normalen Markt hat. Wer interessiert ist, kann die Box für 4,90 Euro Versand kaufen, nach Hause bestellen und verpflichtet sich aber mit dem Kauf auch dann wirklich einen Fragebogen zu jedem Produkt auszufüllen, damit man da auch konkrete Rückmeldungen hat.
Dieser Fragebogen, wie ist der aufgebaut? Also du wirst ja so zu demografische Fragen bestimmt haben, dann Fragen zu Produktgefallen, vielleicht Kaufwahrscheinlichkeit. Was genau fragst du da ab?
Genau, also wir sind da sehr flexibel. Ich habe eben schon kurz angerissen, bei den meisten muss man für extra Fragen irgendwie was bezahlen und es gibt nur so einen Standardfragebogen. Sehe ich aus eigener Erfahrung nicht als sinnvoll an, weil jede Marke und jeder auch Zeitpunkt, je nachdem, wo man gerade im Unternehmen steht, bietet einfach andere Präferenzen in Form der Fragen, die einen interessieren. Und da ist es so, dass ich sage, der darf nicht zu lang sein, also so um die 10 Fragen, weil ansonsten ist es wieder zu aufwendig, auch für die Kunden, die verlieren das Interesse und man kennt das selbst, wenn ein Fragebogen eine halbe Stunde dauert, dann ist einem das zu viel, wenn der 5 Minuten dauert, dann passt das ganz gut. Und bei den Fragen, da sage ich 2 Empfehlungen, die man mit reinnehmen sollte und das ist, da ich jetzt aus dem Lebensmittelbereich komme, natürlich der Geschmack. Das heißt, wie gefällt den Kunden das Produkt? Und auf der anderen Seite auf jeden Fall eine Preisabfrage, um zu wissen, wo ist mein optimaler Preispunkt, wann wird es zu teuer, wann wird es vielleicht auch zu günstig und die Kunden würden die Qualität anzweifeln, damit man das genau einordnen kann. Und dann kann man noch sowas fragen wie zum Design oder zur Handhabung, ist das Produkt einfach zu nutzen und so weiter. Aber das passiert in einem Dialog, da spreche ich mit den Marken, was denen wichtig ist und dann wird der Fragebogen gemeinsam aufgesetzt. Mhm.
Die Produkte, die du befragst, die sind dann vor allen Dingen im LEH anzusiedeln?
Also ja, das sind natürlich zum Großteil, ich sag mal, Verbrauchsprodukte beziehungsweise Gebrauchsprodukte. Das ist, ich sag mal, ein Fernseher für 800 Euro wird jetzt nicht in so einer Box drin sein. Das ist dann doch ein bisschen schwierig. Aber es ist klar, aus der Beauty-Richtung, aus dem Lebensmittel- beziehungsweise auch Getränkebereich und am Ende des Tages vielleicht auch kleinere Technik-Gadgets, die im Haushalt helfen. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist was, da kommt es immer ein bisschen drauf an, welche Marken natürlich auch dann gerne mitmachen wollen oder zusagen. Und dann klassifizieren wir das ein bisschen. Und man hat, sage ich mal, ein Produktportfolio, was aber auch im Supermarkt dann sehr voraussichtlich zu finden wäre, weil das natürlich auch ein Punkt ist. Durch das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, habe ich viele Kontakte zum Supermarkt. Dementsprechend ist das für die Marken natürlich auch nochmal spannend, weil ich da dann auch nochmal das Netzwerk nutzen kann, um die miteinander zu verbinden.
Absolut, auf jeden Fall nochmal ein Trumpf. Würdest du auch den Blick in den Maschinenraum gewähren, welche Tools du verwendest zur Auswertung der Daten, zur Auswertung der Marktforschung?
Es ist tatsächlich ein ganz simples Online-Umfragetool. Also das ist jetzt, da ist nichts Spezielles in dem Sinne dahinter. Wie gesagt, dadurch, dass wir das ja simpel halten mit 10 Fragen, ist es am Ende des Tages auch kein Hexenwerk. Die Methode zur Preisabfrage, die ist ein bisschen komplexer. Da ist es tatsächlich so, dass ich im Nachgang die Werte nochmal umrechnen muss und in einem Diagramm darstelle. Das habe ich aber schon gebaut. Das ist also am Ende des Tages nur noch ein Eintragen der jeweiligen Preisabfragen von den Marken und dann hat man automatisiert die Ergebnisse berechnet. Also von daher ganz simpel gehalten, ganz einfach. Hauptsache, man kommt effizient an die wichtigen Ergebnisse, die man braucht.
Du hattest auch gerade schon die guten Beziehungen zu den Händlern erwähnt. Inwieweit können die vielleicht auch konkret helfen im Sinne von Partnerschaften, um diese Marktforschungsidee voranzutreiben?
Also das ist, sage ich mal, die Marktforschung selbst. Da ist es nicht so, dass der Supermarkt da ein Teil von wäre, sondern vielmehr das Ergebnis hat einen sehr, sehr großen Nutzen in dem Bereich. Und zwar ist es so, dass du entweder für deine Vertriebsgespräche, falls du selbst schon in verschiedenen Vertriebsaktivitäten in Richtung stationärem Markt unterwegs bist, natürlich Argumente hast. Du kannst schlicht und ergreifend auf Fragen von Einkäufern sehr viel besser antworten. Wenn der zum Beispiel ein bisschen Sorge hat, ob das Produkt überhaupt gut ankommt, kannst du sagen, hey, wir haben einen Test gemacht und wir haben die Rückmeldung, das Produkt schmeckt 87% der Leute, dann stehst du schon sehr, sehr gut da und konntest halt schon mal einen Zweifel, sage ich mal, von dem Einkäufer entwerten und ihm ein bisschen Sicherheit geben. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Preiseinschätzung, weil zu gewissen Produkten hat ein Einkäufer eine Vorstellung, aber vielleicht ist an deinem Produkt was besonderer oder ein bisschen was besser oder du stehst aus irgendeinem Grund ein bisschen in einer anderen Kategorie und dann kannst du da natürlich auch sagen, der optimale Preispunkt für unser Produkt, wo die Leute auf jeden Fall zuschlagen, wäre Preis X, zum Beispiel 3 Euro. Bis 3,49 wäre aber auch noch vollkommen in Ordnung. Da kaufen dann etwas weniger Leute, aber der Preis wird immer noch als sehr fair empfunden. Und auf die Art und Weise hat man natürlich ganz andere Argumentationsmöglichkeiten. Und der zweite Punkt, der für den LEH sehr, sehr interessant ist, die suchen immer neue, innovative Produkte. Es ist aber gar nicht so einfach, die zu finden, weil die natürlich versuchen, möglichst effizient zu arbeiten. Und es gibt die eine oder andere Messe und so Startup-Ecken, die da ja auch immer präsenter werden. Aber unterjährig, wenn diese Events nicht stattfinden, dann ist es eine Suche, die sich gar nicht so einfach gestaltet. Und wenn man da die Möglichkeit hat, einen Test bei uns gemacht zu haben und dann zu sagen, hey Thorsten, zu wem hast du so Kontakt und mit wem könntest du uns denn vernetzen? Also wir haben tatsächlich Kontakt eigentlich zur gesamten deutschen stationären Szene. Das geht über Airlines bis hin zu Hotels, bis hin zum kompletten deutschen Einzelhandel. Also so gut wie alles, was man so kennt, da können wir im Prinzip eine Verbindung zu herstellen. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert, den man vor allem als junges Unternehmen oder als Gründer so noch nicht hat. Und der LEH auf der anderen Seite hat die Möglichkeit, ein Produkt zu finden, ohne dafür selbst tätig geworden zu sein, sondern man kriegt einfach eine kleine Präsentation zugeschickt, findest es interessant, der LEH sagt ja und dann kann das Startup oder das junge Unternehmen problemlos mit einem Einkäufer in Kontakt kommen.
Das ist ja dann tatsächlich auch nochmal ein interessanter Twist, dass du eben nicht nur die Erkenntnisse lieferst, sondern auch eine klare Marketing-Empfehlung.
Ganz genau. Also das Thema mit dem LEH, sage ich mal, ist so eine Zusatzleistung, die wir anbieten können, weil sie sich aus der vergangenen Entwicklung von Hans Ranke halt einfach nach und nach rausgestellt hat. Also deshalb haben wir die Kontakte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, dass die Tester, die wir haben, zu einem sehr großen Teil auch kleine Influencer sind. Also die haben so zwischen 2.000 bis 30.000 Follower. Und da hat man für die Marken natürlich nochmal einen zusätzlichen Mehrwert, denn die kriegen nicht nur die Produktergebnisse, also wie gefällt das Produkt den Menschen, sondern die, die interessiert sind an so einem Produkt und denen das gefällt, die können zum einen zum Beispiel Selbstkunde werden. In unserem eigenen Test war es so, dass wir dadurch im Nachgang 100 Neukunden hatten mit einem Umsatz von 3.000 Euro. Und da hatten wir aber noch gar keinen zusätzlichen Marketing-Effekt, sondern das waren nur die zufriedenen Tester. Und durch das Profil der Menschen, die sich jetzt bei uns angemeldet haben, ist es so, dass die Produkte, die ihnen gefallen, natürlich auch sehr gerne auf ihren Kanälen dann auch präsentieren, weil die kleineren Influencer dann dadurch auch in der Lage sind, mit einer Marke in Kontakt zu treten, über einen Affiliate-Link einen Rabatt für die eigene Community anzubieten und dadurch nochmal einen Mehrwert für sich selbst auch generieren. Und alles, was dann natürlich gut bei ihnen angekommen ist, wird dann präsentiert und die Marke hat nochmal die Möglichkeit, mehrere tausend oder hunderttausend Kontakte indirekt zu erreichen. Beispielsweise 100 Testern gefällt das und diese 100 Tester haben 2.000 Follower, dann sprechen wir hier schon von 200.000 zusätzlichen Kontakten, die erreicht werden, wenn diejenigen das Produkt auf den eigenen Kanälen vorstellen.
Wie hoch ist denn der Anteil ungefähr an Influencern bei deiner Testergrundgesamtheit?
Genau, also der ist ziemlich hoch, der liegt bei ungefähr 80%. Also wir haben da einmal mit so einer kleinen Stichprobenumfrage das überprüft. Das heißt, wir haben hier wirklich ein großes Potenzial, auch die Kombination aus Marktforschung und Marketing umzusetzen und sind da doch auf einem sehr, sehr guten Weg, das immer weiter auszubauen.
Ja, also weil ich finde es ja auch tatsächlich darüber hinaus interessant, auch die Tester zu betrachten, die jetzt keinen Social-Media-Hintergrund haben, weil sie ja doch auch sehr eindeutig Implikationen für Marketingentscheidungen ableiten lassen und es ja auch durchaus viele Produktliebhaber gibt, die darüber hinaus auf anderen Kanälen aktiv sind.
Genau, das stimmt. Also am Ende des Tages, was man natürlich nie vergessen darf, auch ein Influencer ist am Ende des Tages ein Kunde, ne? Also ein normaler Mensch, der natürlich seine Meinung zu einem Produkt hat. Und es ist ja hier zu bedenken, dass es niemand ist, der bezahlt wird dafür. Also derjenige kriegt die Produkte zum Testen, aber er wird ja nicht von einer Marke dafür bezahlt, das Produkt in die Kamera zu halten. Das heißt, das Feedback auch, was da entsteht, das sind wirklich echte intrinsische Motivationen, das Produkt zu empfehlen, weil man es so gut befunden hat. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass sich das in irgendeiner Art und Weise auswirken würde auf die Marktforschung, sondern dass eher als wirklicher zusätzlicher Benefit zu empfinden ist.
Wie ist eigentlich da bloß informativ die Kennzeichnungspflicht, also wenn der Nutzer das postet?
Am Ende des Tages ist es so, dass Also Werbung muss in Deutschland gekennzeichnet werden, wenn man in irgendeiner Art und Weise eine Bezahlung erhalten hat von einer Marke. Das bedeutet wiederum, man hat das Produkt entweder geschenkt bekommen von der Marke oder man hat eine Aufwandsentschädigung bekommen von dem Werbepartner, sage ich mal. Das heißt, die das posten, die haben ja bei uns 4,90 Euro für den Versand bezahlt. Auch wenn die Produkte gratis sind, ist es am Ende des Tages aber ein Kauf, der getätigt wurde. Und dementsprechend ist das nicht zwangsweise mit einer Werbepflicht verbunden.
Ich würde gerne jetzt noch einmal auf den Handel eingehen. Du hattest ja auch gesagt, dass innovative Produkte vom Handel sehr geschätzt werden. Warum sind denn Innovationen für den Handel wichtig?
Genau, also am Ende des Tages will der Handel natürlich auch Neuheiten bieten. Also nicht nur, um irgendwie ständig ein schön buntes Regal zu haben, sage ich mal, sondern natürlich, um zum einen mit Markttrends mitzugehen, aber auch um eine Vielfalt zu bieten für die Kunden, damit die immer wieder was Neues entdecken können, damit man auch neue Zielkunden ansprechen kann, die in den Markt kommen. Das heißt, der Handel ist natürlich auch sehr daran interessiert, interessante Produkte bei sich in die Regale zu stellen, um auf die Art und Weise einfach auch einen Mehrwert für die Kunden bieten zu können und eventuell noch ein paar Menschen mit in ihren eigenen Markt zu locken, die nur wegen einem besonderen Produkt dahin kommen.
Zum Abschluss, lieber Thorsten, die Frage, entwickelst eine neue Geschäftsidee. Du bist erfolgreich mit Hans Ranke gestartet. Wie teilst du jetzt deine Arbeitszeit ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende des Tages ist es bei mir nämlich so, dass ich noch immer alles alleine organisiere. Also ich habe alles auch bei Hans Ranke ausgelagert. Alles, was mit Logistikprozessen, Produktionsprozessen oder Ähnlichem zu tun hat. Das heißt, das, was ich mache, ist Fokus auf Vertrieb und auch auf Marketing. Und naja, das heißt, meine Arbeitszeit findet mehr oder weniger zu 100% im Büro statt, weil der Vertrieb auch über Telefon oder E-Mail zum größten Teil läuft. Hin und wieder fahre ich mal an die stationären Orte. Das heißt, am Ende des Tages ist mein Tag einfach mehr oder weniger doppelt so lang geworden und ich muss mir ein bisschen Zeit freischäffeln. Aber das Schöne an der Tester Society ist halt, dass auch das ein Online-Thema ist und man da sehr, sehr gut Menschen erreichen kann und man doch das ein oder andere automatisieren kann.
Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden, was wäre für dich ein Ziel, was du gerne erreicht haben wollen würdest?
Dazu würde ich ganz gerne die Tester Society einfach als sehr, sehr große Community sehen, die so angesiedelt ist, dass die Marken, die dabei waren und stetig neue Produkte entwickeln, einfach immer wieder dabei sein wollen und wir gar nicht wissen, wie viele Boxen wir im Monat machen sollen, um da überhaupt noch mitkommen zu können, weil so viele Anfragen auf Produktseite entstehen und die Nachfrage auf der Testerseite aufgrund von spannenden Kooperationen einfach so hoch ist, dass wir uns vor Anfragen auf beiden Seiten kaum retten können und natürlich aber eine Community gebildet haben, die auch gerne miteinander arbeitet. Also das, was ich mir langfristig auch vorstelle, ist nämlich nicht nur die Marktforschung mit diesem Marketingaspekt in dem Sinne zu kombinieren, wenn man bei unserer Box aktiv ist, sondern eine Plattform zu schaffen, wo jemand, der das Produkt getestet hat und es für gut befunden hat, mit der Marke in Kontakt treten kann und auch langfristig eine Kooperation eingehen kann.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Wie konkret grenzt du dich ab zu Anbietern, wie es zum Beispiel Glossybox?
Das ist ein Endkundenprodukt, wo man die Möglichkeit hat, Produkte, die man noch nicht kennt, zu einem sehr vergünstigten Preis zu bestellen. Also es ist ein klassisches Abo-Modell. Jeden Monat kann man so eine Box bekommen. Da sind verschiedene Produkte drin, die man möglicherweise schon mal irgendwo in der Werbung gesehen hat, möglicherweise aber auch nicht. Es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber die kauft man natürlich und man geht keine Verpflichtung ein, da auch eine Umfrage zu auszufüllen. Das heißt, der Marktforschungsaspekt, der ist in dem Sinne ja nicht dabei. Und das ist ja der Mehrwert, den wir auf jeden Fall bieten wollen, der super wichtig ist.
Für Gründer in Deutschland, die durchstarten wollen, was wäre von dir ein Tipp, den du mitgeben kannst?
Der größte Tipp ist tatsächlich immer erstmal anfangen und machen. Also man muss sich trauen, weil bevor ich angefangen habe, hatte ich, glaube ich, auch 10 Ideen, die alle irgendwo in der Schublade wieder verschwunden sind, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Habe ich einfach nur ein bisschen, sag ich mal, Recherche und Gedanken reingesteckt und ein bisschen was auf dem Papier gezeichnet, so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, aber wie soll ich es machen? Und habe es sein lassen. Und wenn man einfach mal anfängt, dann lernt man immer mehr dazu und merkt, das kann man so machen oder so und so. Und dann kommt man voran. Und dann aber bitte einen Fehler, den ich nämlich gemacht habe, nicht machen. Und zwar einfach irgendwas auf den Markt bringen, ohne ein Kundenfeedback eingeholt zu haben. Weil am Ende des Tages kann man sich noch so viel Tolles überlegen. Wenn der Kunde das nicht braucht oder nicht will oder es ihm nicht gefällt, dann kommt man damit nicht weit.
Lieber Thorsten, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Dann bis bald.
Bis bald.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Thank you.
Dachwald.